ISIS Ains US Indonesia Society or the ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 29. Mai 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Sri Unun, Nono Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Joko Widodo und Narendra Modi werden Verteidigungszusammenarbeit erörtern. Besuch des indischen Premierministers in Indonesien, Malaysia und Singapur. Präsidentsleitete die 11. Koordinationssitzung zur Vorbereitung der 18. Asian Games. Industrieministerium fordert die Intensivierung der Investition und des Export vom Manufaktursektor. Die ASEAN-Jugend nehmen am Waisak-Feiertag im Borobudur-Tempel teil. Bürgermeister Yogyakartas wirbt für Tourismus bei der Weltbürgermeisterkonferenz in China. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo und der indische Premierminister Narendra Modi werden die Erneuerung der Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich beider Länder erörtern. Das sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am Montag, den 28. Mai dieses Jahres, im Komplex des Präsidentenpalastes Merdeka in Jakarta. Narendra Modi werde sich vom 29. bis zum 31. Mai dieses Jahres in Indonesien aufhalten. Retno Marsudi fufot, dass der Handelswert Indonesiens und Indiens sich weiter steigere. Im letzten Jahr betrüge der Handelswert beider Länder 18,7 Milliarden US-Dollar mit der Steigerung der Investition. Modi starte den Indonesien-Besuch anlässlich der Gedenkfeier der 70-jährigen diplomatischen Beziehungen Indonesiens und Indiens ab. Der indische Premierminister Narendra Modi besucht vom 29. bis zum 31. Mai dieses Jahres Indonesien auf Einladung des indonesischen Präsidenten Joko Widodo. Er wird dann vom 31. Mai bis zum 2. Juni dieses Jahres Singapur auf Einladung des singapurischen Premierministers Lee Hsien Loong besuchen. Außerdem wird er am 31. Mai dieses Jahres in Kuala Lumpur, Malaysia, einen kurzen Zwischenstopp machen, um den neu gewählten Ministerpräsidenten von Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad, zu treffen. Zu den offiziellen Verpflichtungen des Premierministers in Jakarta und Singapur gehören bilaterale Treffen auf Führungsebene, Gespräche auf Delegationsebene, Treffen mit der Wirtschaft und indischen Gemeinschaften. Indonesien, Malaysia und Singapur, drei Länder in ASEAN, sind strategische Partner Indiens. Die Regierung Indiens misst ihren Beziehungen zur ASEAN-Region große Bedeutung bei und verpflichtet sich, ihre Beziehungen zu den einzelnen ASEAN-Mitgliedstaaten im Rahmen der Ostpolitik der Regierung zu vertiefen. Dieser Besuch soll es den Staats- und Regierungschefs ermöglichen, bilaterale, regionale und internationale Fragen von beiderseitigem Interesse zu erörtern. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am Montag, den 28. Mai dieses Jahres, die erste Sitzung zur Vorbereitung der Asiatischen Spiele 2018 durchgeführt. Dazu lud der Präsident die betroffenen Machtinhaber ein. Diese Sitzung diente dazu, die Bereitstellung der Infrastruktur der Asian Games wie auch der dazu gehörigen Sportstätten abzusichern. Dabei forderte Präsident Joko Widodo die Teilnehmer der Sitzung auf, die Werbung für diese 18. Asiatischen Spiele, die am 18. August dieses Jahres eröffnet werden, zu stärken. Durch die Werbung hofft Präsident Joko Widodo, dass die Asiatischen Spiele 2018 von der indonesischen Bevölkerung und auch den Gesellschaften der Teilnehmerländer angenommen werden. Bei der Sitzung waren unter anderem der Gouverneur von Jakarta Anies Baswedan, der Gouverneur von Sumatra Alex Nurdin, der Leiter der indonesischen Polizei Tito Karnavian und der Befehlshaber der indonesischen Streitkräfte Hadi Cahyanto anwesend. Das indonesische Industrieministerium fordert weiter die Erhöhung des Investitions- und Exportwertes, vor allem im Manufaktursektor. Man glaubt, dass der Manufaktursektor das nationale Wirtschaftswachstum steigen könne. Der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto sagte in seiner Pressemeldung in Jakarta, dass das Ministerium aktiv die Investoren im Industriesektor aus dem In- und Auslands anziehe, um ihr Kapital in Indonesien in Form der neuen Investition oder der Geschäftsausdehnung zu vergrößern. Er hoffe, dass die Investition die Industriestruktur in Indonesien stärken und in der Lage sein könnte, Ersatz der Importgrundstoffe zu werden. Im Zufolge könne der Manufaktursektor durch die Investition viele Gewinne bringen, wie die Erhöhung des Wirtschaftswachstums, die Anstellung vieler Arbeiter, die Steigerung des Mehrwertes der einheimischen Grundstoffe und die Staatseinnahme vom Export. Im ersten Quartal dieses Jahres hat der Investitionswert dieses Sektors 62,7 Trillionen Rupiah oder etwa 4,4 Milliarden US-Dollar betragen. Der buddhistische Heilige Feiertag Waisak dieses Jahres hat das Thema Sagen, Handeln und Denken, um die nationale Einheit zu stärken. Das sagte der Generaldirektor für Bildung der buddhistischen Gesellschaften des indonesischen Religionsministeriums, Kalyadi, am Montag, den 28. Mai dieses Jahres, die Stimme Indonesiens in Jakarta. Laut im Beganeman, den Feiertag Waisak, seit 6. Mai, durch den Besuch in Heldenfriedhöfen in ganz Indonesien, die Blutspende und kostenlose Behandlung im Tempel Borobudur in Magelang, Central Java. Der Höhepunkt des Feiertages Waisak wurde am 29. Mai dieses Jahres am Abend im Tempel Borobudur stattfinden. Daran sollten Zehntausende von Menschen teilnehmen. In diesem Jahr nehmen etwa 360 Jugend aus den ASEAN-Mitgliedsländern daran teil.
Kami sudah mengadakan kontrak dengan perusahaan Jepang untuk.
Dan this is their title, Indonesians als Teil des großen Landes, die Nation, die aus verschiedenen Volksstämmen, Rassen und Religionen besteht, wird es sehen, wie das Konzept der in Indonesien gebauten Harmonie ist. Die Jugend ASEANs, etwa 360 Personen, werden dies sehen. Sie nehmen natürlich an der Prozession vom Tempel Mendut zum Tempel Borobudur teil. Jaliadi erklärte weiter, dass der buddhistische Feiertag Waisak dieses Jahres etwas ganz Besonderes sei, denn die Muslime im selben Monat führen den Fastenmonat und die Buddhisten feiern den Waisak. Er hofft, dass dieser Moment die Gottes Gnade einladen könnte, um die Einheit der Republik Indonesien zu stärken. Er fordert die Buddhisten auf der ganzen Welt auf, ihr Leben mit Liebe universal zu erledigen. Die internationale Bürgermeisterkonferenz findet in Peking, China von 27. bis zum 31. Mai dieses Jahres statt. Etwa 88 Bürgermeister aus verschiedenen Ländern nehmen an dieser Konferenz teil. Der Bürgermeister aus Yogyakarta, Haryadi Suyuti, als Sprecher bei dieser Konferenz sagte, dass diese Konferenz sehr wichtig, nicht nur für Yogyakarta, sondern auch als Werbung für den indonesischen Tourismus sei. Er erklärte, dass im letzten Jahr etwa 2,5 Millionen ausländische Touristen die Stadt Yogyakarta besuchten. 18% davon kamen aus China. Im Zufolge sei die Besucheranzahl der Touristen aus China in Yogyakarta noch niedrig. Deshalb hat er bei dieser Konferenz die Chance verwendet, touristische Potenziale der Stadt Yogyakarta und Indonesien vor seinen Amtskollegen aus vielen Ländern zu präsentieren. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.665,12 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.148,43 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.134 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 76%. Das waren die Nachrichten des Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer, anlässlich der Durchführung der 18. Asiatischen Spiele im August 2018 in Indonesien präsentieren wir Ihnen das Lied der Asian Games 2018.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve
komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Zuhörer, hören Sie nun unseren heutigen Kommentar mit dem Thema Verbot für ehemalige Korruptionshäftlinge als Legislativkandidaten. Die Wahlkommission KPU plant das Verbot für ehemalige Korruptionshäftlinge, Legislativkandidaten zu werden. Dieser Plan wurde am 22. Mai dieses Jahres bei der Anhörung mit der Kommission 2 des indonesischen Parlaments erörtert. In diesem Fall wird KPU nicht nur die ehemaligen Korruptionshäftlinge, sondern auch die ehemaligen Häftlinge der Drogenhändler und des sexuellen Verbrechens gegen die Kinder verbieten. Die Kommission 2 des indonesischen Parlaments, die Wahlkontrollbehörde und das Innenministerium stimmen aber diesem Vorschlag nicht zu. Sie rufen die KPU auf das Wahlgesetz Nummer 7 von 2017 basieren. In einem Artikel dieses Wahlgesetzes steht, dass ein Legislativkandidat als ehemaliger Häftlinge ist und seine Strafe in 5 Jahren oder mehr erledigt hat, darf sich kandidieren. Er sollte aber der Öffentlichkeit darüber berichten, dass er ein Häftling war. Obwohl KPU keine Zustimmung vom Parlament, der Regierung und Wahlkontrollbehörde bekommt, verteidigt aber KPU seinen Plan. Der KPU-Kommissionär Wahyu Setiawan sagte, KPU bemühe sich darum, dass die ehemaligen Häftlinge als Legislativkandidaten nicht registrieren könnten. KPU werde einen neuen Durchbruch mit gutem Ziel machen, das Parlament, das von der Korruption frei ist, zu schaffen. Das Verbot der Kandidatur der ehemaligen Korruptionshäftlinge könne aber in der KPU-Regel nicht gemacht werden. Es soll aber im Level des Gesetzes gemacht werden. Die Beschränkung des politischen Rechtes der ehemaligen Korruptionshäftlinge, die nicht aufgrund des Gesetzes ausgeführt werden, übertrete direkt die Verfassung von 1945. Nach Artikel 28 Buchstabe J der Verfassung von 1945 sollte die Einschränkung der Rechte nur auf zwei Arten erfolgen, nämlich durch das Gesetz und die Gerichtsentscheidung. Wenn es keine Verfassung oder den Beschluss des Gerichtes, die es Regeln gäbe, könne das Recht einer Person nicht abgeschafft werden. Viele Seiten stimmten dem Plan der Wahlkommission zu, die ehemaligen Korruptionshäftlinge als Legislativkandidaten zu beschränken. Es könne aber nicht über die Regel der KPU, deren Level unter der Verfassung ist, realisiert werden. Dafür solle KPU sich darum bemühen, das Verbot der Kandidatur der ehemaligen Korruptionshäftlinge gemäß der Verfassung 1945 zu fördern. Das war der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf das Datum des 29. Mai. Wir beginnen mit dem 29. Mai 1953, an dem Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay als erste Personen den Mount Everest, dem höchsten Gipfel im Himalaya-Gebirge, erreichten. Im Besteigen des Berges wurde Hillary von 150 professionellen Bergbesteigern und 750 weiteren Personen gemeinsam mit dem Reiseführer aus dem Volksstamm der Sherpa namens Tenzing Norgay unterstützt. Der Erfolg von Sir Edmund Hillary ist phänomenal, da der Zweite Weltkrieg mit vielen Zerstörungen beendet war und dieser Erfolg zu einem Symbol für das Selbstvertrauen aller Nationen auf der Welt wurde. Nach dem Besteigen des Berges Everest fokussierte sich Edmund Hillary auf die Verbesserung des Lebens der Bevölkerung von Nepal, vor allem des Volksstammes der Sherpa. Wir kommen nun zum 29. Mai 1985, an dem sich die Tragödie Heysel vor dem Endspiel um den Europapokal der Landesmeister 1984-1985 zwischen Liverpool und Juventus Turin im gleichnamigen Stadion in Brüssel ereignete. Als Anhänger Liverpools in den neutralen Sektor stummten, brach Panik aus und eine Wand stürzte ein. 39 Menschen kamen dabei ums Leben gekommen und 453 Menschen wurden verletzt. Die Mehrzahl der Toten, 32 Personen, waren Italiener. Des Weiteren starben 4 Belgier, 2 Franzosen und ein Nordtier. Von insgesamt 26 an Belgien ausgelieferten Hooligans wurden 14 zu Halbstrafen bis zu 3 Jahren verurteilt. Belgien zahlte den Hinterbliebenen rund 1,25 Millionen Euro Entschädigung. Der Ausschuss an dem Tag hatte entschieden, das Fußballturnier zu beenden, obwohl es Opfer gebracht hatte. Durch die Erweiterung des Turniers verbesserte sich die örtliche Lage. Bei diesem Turnier ist es Juventus gelungen, seinen Gegner Liverpool mit 1:0 zu besiegen. Dieses Tor wurde von Michel Platini geschossen. Wegen dieser Tragödie durften die Fußballmannschaften Großbritanniens nicht mehr bei internationalen Fußballturnieren mitspielen. Das Verbot dauerte 5 Jahre. Diese Tragödie war von Fans verursacht worden. Liebe Zuhörer, wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 29. Mai 1996, an dem der indonesische Präsident Suharto den nationalen Altentag oder Hari Lanjut Usia Nasional Lansia in Semarang, Jenderal Java, offiziell erklärte. Es ist einer der wichtigsten Tage in Indonesien, der Amt zur Realisierung der Aufmerksamkeit und des Respektes für die alten Menschen gefeiert wird. Die Gesicht aufgrund des Gesetzes Nummer 13 von 1991 über die Wohlfahrt im Alter und der Senioren der Lansia, also Personen, die über 60 Jahre alt sind. Der nationale Allertag wird Dr. Rajiman Widyodiningrat gewidmet, der in seinem Alter die erste Sitzung der Behörde zur Kontrolle der Vorbereitung der Indonesischen Unabhängigkeit BPUPKI leitete. In diesem Zusammenhang bildete die indonesische Regierung die Nationalkommission zum Schutz des Alters und plante die Nationalaktion des Alters unter der Koordination des Koordinationsministeriums für die Wohlfahrt des Volkes. Diese Nationalkommission wurde aufgrund des Präsidentenbeschlusses Nummer 52 von 2004 gebildet und hat die Aufgabe, als Koordinator zur Verbesserung der Sozialwohlfahrt der alten Leute in Indonesien beizutragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Die Indonesische Volksversammlung MPR fördert die Sozialisierung der vier Säule Indonesiens. Die indonesische Volksversammlung intensiviert in verschiedenen indonesischen Regionen die Sozialisierung von vier indonesischen Volkssäulen, die Staatsideologie Pancasila, die Grundverfassung UUD 45, das Staatsmotto Bhinneka Tunggal Ika oder Vielfalt in der Einheit und den Einheitsstaat der Republik Indonesiens umfassen. Der Website der Indonesian Volksversammlung www.mpr.go.id hat die Indonesische Volksversammlung MPR die Sozialisierung der vier Volkssäule Indonesiens durch 300 Personen aus dem Verband der islamischen Unternehmerinnen Indonesiens und auch die Abgeordneten der Provinz West Java nahmen daran teil. Der Generalsekretär der Indonesian Volksversammlung, Ma'ruf Cahyo, eröffnete die Sozialisierung. Er sagte, dass die Sozialisierung der vier Säulen durchgeführt und abgeschlossen wurde. Der Punkt der Sozialisierung ist es, Wissen und Verständnis zu vermitteln und die edlen Werte der vier Säulen der MPR für das indonesische Volk zu verinnerlichen. Ma'ruf stellte fest, dass die Vision der vier Säulen ideal für die Zukunft Indonesiens ist. Darüber hinaus sagte er, dass ideologische Resilienz sehr wichtig ist, denn ohne die Widerstandsfähigkeit der Ideologie wird die indonesische Nation nicht in der Lage sein, einen sehr schweren und herausfordernden Wettbewerb sowohl im Inland als auch im Ausland zu bestehen. Er fügte hinzu, dass die Menschen in Indonesien die Widerstandsfähigkeit der Ideologie haben und aufrechterhalten müssen. Wenn die indonesische Nation es nicht hat, ist ein unabhängiges Indonesien mit einer indonesischen Persönlichkeit unmöglich. Darüber hinaus erklärte Ma'ruf, dass die junge Generation nun in der Lage sein soll, die Widerstandsfähigkeit der Ideologie zu bewahren und aufrecht zu erhalten. Ma'ruf erinnerte daran, dass das heutige Leben die Domäne des globalen Lebens ist. Zwangsläufig sind alle Länder global miteinander verbunden. Aber was man im Auge behalten sollte, ist, dass Indonesier ihre nationale Identität noch vergessen sollten. Ma'ruf fügte hinzu, dass wenn diese Nation die Widerstandsfähigkeit der Ideologie haben muss, diese Nation auch die Wettbewerbsfähigkeit haben muss.
die junge Generation muss klug, optimistisch und vereint sein. So kann die indonesische Nation mit anderen Nationen konkurrieren. Ma'ruf sagte auch, dass die junge Generation eine ideologische Widerstandsfähigkeit und eine hohe Wettbewerbsfähigkeit haben muss. Das war unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir über die Touristenziele, die kulinarischen Reisen, Spezialitäten und Kultur berichten. In diesem heutigen Programm stellen wir Ihnen eine der Spezialitäten aus Nord-Sumatra namens Pakat vor. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und über Livestreaming in voinews.id/German. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Zuhörer, im fasten Monat Ramadan hat jedes Gebiet in Indonesien typische Speisen, die gleichzeitig ein Pflichtmenü für das Fastenbrechen ist. In Medan, der Hauptstadt der Provinz Nord-Sumatra, insbesondere in Mandailing, ist Pakat, das sind Rattansprossen, ein Lieblingsmenü für das Fastenbrechen. Häufig wird Pakat als Gemüse- oder Fischsuppe serviert. Pakat ist ein Rattansproß, der eine weiche Textur hat und sehr einfach zu konsumieren ist. Liebe Zuhörer, Pakat schmeckt ein bisschen bitter. Sein Bearbeitungsprozess ist sehr einfach. Die Rattansprossen werden mit einer Länge von 1 Meter geschnitten und dann in 30 Minuten auf den Holzkohlenherd in Kokosnussschalen gegart. Wenn abgekocht ist und der weiße Saft herausquillt, wird die Außenseite geschält und der Inhalt entnommen. Die Rattansprossen wird mit einer Länge von 10 cm geschnitten. Die weiße und weiche Inhalt kann direkt mit Ketchup Sambal konsumiert werden. Darüber hinaus wird Pakat gemurni einer mit Gewürz und Kokosmilch gekochten Salai Fish Suppe hinzugefügt. Neben seinem besonderen Geschmack hat Pakat auch einen günstigen Preis. Mit 10.000 Rupiah können Sie pun Pakat Stangen, die schon verbrannt und geschält worden sind, zu Hause mitbringen. Liebe Zuhörer, normalerweise verkaufen die Pakathändler den verbrannten Pakat und stellen das Anyang-Gewürz von Kokosmilch und gebratenen Kokosraspeln bereit. Die Nachfrage an Pakat im Ramadan ist sehr groß. Im normalen Alltag können die Händler nur 300 Pakatstangen verkaufen, aber im Ramadan können sie etwa 1000 Stangen pro Tag verkaufen. Nicht nur der Mandailing Volksstamm, sondern auch fast alle Leute in Nord-Sumatra, einschließlich Java und Padang,
Morgen Plakat. Sie glauben, dass Appetit an Regen wirkt. Deshalb nimmt man ihn zum Menü beim Fastenbrechen und zur Mahlzeit zu Mitternacht dem Sahur zu sich. Liebe Zuhörer, der bittere Pakat Geschmack bewirkt, dass andere Speisen leckerer schmecken. Der Pakat hat auch Nutzen für die Gesundheit. Man glaubt in Indonesien, dass Pakat einige Erkrankungen wie Diabetes, Malaria und Bluthochdruck und so weiter heilen können. Bei Zuckerkrankheit können die Kranken den Pakat ohne Reis konsumieren. Im Ursprungsgebiet Sud Tapanuli wird Pakat nicht nur beim Fastenbrechen, sondern auch bei traditionellen Festen oder Brauchtumszeremonien, insbesondere in der Gesellschaft von Sud Tapanuli und Mandailing Natal, zu sich genommen. Wenn Sie daran interessiert sind, Pakat auszuprobieren, können Sie bald nach Nord-Sumatra im Fastenmonat fliegen, da zur saisonal kulinarischen Speise mitgehört. Es ist sehr einfach, Pakat anzutreffen, denn es gibt ihn am Rand der Straßen in der Stadt Medan und in Restaurants wie in der Straße von Karya Medan, Sukaramai, Simpang Aksara, Denai, unter der U-Mautstraße und an einigen anderen Orten. Liebe Zuhörer, das war wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien über die Pakat-Speise auf dem Menü zu Ramadan. Auf Wiederhören!
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen der Stimme Indonesiens und der Agentur für die Sprachbildung und Sprachentwicklung des Indonesischen Bildungs- und Kulturministeriums. Der Titel des heutigen Indonesischen Unterrichts ist Yang mana rumah Pak Joko? Oder auf Deutsch Welches Haus gehört Herrn Joko? Liebe Hörerinnen und Hörer, nun geben wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Indonesischen Unterricht mit dem Titel Yang mana rumah Pak Joko? Oder auf Deutsch Welches Haus gehört Herrn Joko? Das Gespräch ist zwischen Tony, einem britischen Tourist, und einer Taxifahrerin. Sie kommen in der Garudastraße an und suchen nach Jokos Haus. Die Taxifahrerin fragt dann den dortigen Einwohnern nach Jokos Haus.
Permisi, maaf mau tanya.
Iya.
Yang mana rumah Pak Joko?
Oh, itu di sana, rumah yang warna biru.
Oh, terima kasih, Pak.
Sama-sama.
We'll be right back.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun stellen wir Ihnen einige indonesische Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen Indonesisch Unterricht, yang mana rumah Pak Joko oder auf Deutsch welches Haus gehört Herrn Joko, zu tun haben. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. Entschuldigung, darf ich mal fragen? Oder auf Indonesisch, permisi, maaf, mau tanya. Permisi, maaf, mau tanya. Welches Haus gehört Herrn Joko? Oder auf Indonesisch, yang mana rumah Pak Joko? Yang mana rumah Pak Joko? Farbe, auf Indonesisch, warna. Warna. Gefärbt, auf Indonesisch, berwarna. Berwarna. Das ist dort, das blaue Haus. Oder auf Indonesisch, itu di sana, rumah yang berwarna biru. Itu di sana, rumah yang berwarna biru. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dem Gespräch fragt die Taxifahrerin, yang mana rumah Pak Joko? Oder auf Deutsch, welches Haus gehört Herrn Joko? Jemand gibt dann der Taxifahrerin den Hinweis und nennt die Farbe von Herrn Jokos Haus. Itu di sana, rumah yang berwarna biru. Itu di sana, rumah yang berwarna biru. Oder auf Deutsch, es ist dort, das blaue Haus. Wenn man Ihnen über ein Haus fragt, werden Sie dann die Merkmale des Hauses als Antwort, wie zum Beispiel, itu di sana, yang dekat pohon mangga. Itu di sana yang dekat pohon mangga. Oder auf Deutsch, dort neben dem Mangobaum. Geben. Ein anderes Beispiel ist, yang mana rumah Pak Joko? Oder auf Deutsch, welches Haus gehört Herrn Joko? Diantwortkan, yang besar, yang dua lantai. Yang besar. Yang dua lantai. Oder auf Deutsch, das größte, das zweistöckige Haus. Das größte, das zweistöckige Haus sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen beenden, wiederholen wir noch das Gespräch zwischen Tony und der Taxifahrerin.
Permisi, maaf mau tanya.
Iya.
Yang mana rumah Pak Joko?
Oh, itu di sana, rumah yang warna biru.
Oh, terima kasih, Pak.
Sama-sama.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass unser heutiger Indonesischunterricht etwas Nutzes für Sie bringt. Als Übung schicken Sie bitte Ihre eigene Stimme in Indonesisch an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id. Wir haben interessante Geschenke für die Zuhörer der aufgenommenen Stimme gewählt. bei der Übung sollten Sie ein Reiseziel in Ihrem Land in Indonesisch beschreiben. Nehmen Sie Ihr Land, den Namen des Reiseziels, die Lage und das Klima des Reiseziels in Indonesisch. Hier ist ein Beispiel. Selamat pagi, negara saya Indonesia. Memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Gudeg adalah makanan khas Jogja. Das war Lass uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dann, auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer des Indonesians. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Volkslieder aus den Molukken präsentieren. So bleiben Sie bei uns, der Indonesians, RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Rasa Sayangi, das von Vika gesungen wird. Gute Unterhaltung.
Kita berjumpa lagi.
Liebe Musikfreunde, das war ein Lied mit dem Titel Rasa Sayange von Vika. Dieses Lied wurde von Paulus Bea komponiert. Das Lied Rasa Sayange ist ein populäres Lied und ein Kinderlied aus den Molukken, das den molukkanischen Gesellschaften von Generation zu Generation erblich gesungen wird. Dieses Lied beschreibt die Liebe für die Natur und die Sozialisierung zwischen den Gesellschaften. Wenn man dieses Lied hört, ist dieses Lied wie der Gedicht. Es ist eine ausgesprochene Sprache der Gesellschaften von Molukken. Dieses Lied wird auch von vielen Sängern gesungen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied aus den Molukken mit dem Titel Hujan Sore Sore oder Die Regen am Nachmittag, das von Joni Alcukja gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Waktu hujan sore-sore, kilat sambar pohon kanari. Ejo jaru dengong ngare, mari dansa dan menari. Pukul tipa toto buang, pata balimbing di kareta. Sion nona hati tuang, jangan geser tinggal beta. Menari sambil goyang badan ni, menari lombok pegang lensong manisnya. Rasa rame jangan pulang dolo Toto buang pata balimbing di kareta. Sion nona hati tuang, jangan geser tinggal beta. Jangan pulang doroe, menari sambil goyang badan ni, menari lombok pegang lensong manisnya. Rasa rame jangan pulang.
Di Sendung Der Stimme Indonesiens, können Sie über Audio Streaming infonews.id/German.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 kHz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 44, Jakarta, oder PO Box 1157, Jakarta ein, null, ein, ein, null. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram Voice underscore of underscore Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.